Ich finde, dass Overtourism ein Thema ist, mit dem Südtirol im Moment sehr großzügig umgeht. Und der Bettenstopp ist, so wie er jetzt gehandhabt wird, eine Mogelpackung.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Podcasts, die SWZ trifft. Diesmal bin ich im Designhotel Gartner in Dorf Tirol zu Gast, und zwar bei Gastgeber Florian Gartner. Warum? Dafür gibt es viele Gründe. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Gartner, willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben, und ich freue mich jetzt auf die nächste halbe Stunde mit Ihnen zusammen plaudern zu dürfen, ratschen zu können. Es wird gut, ich freue mich.
Bei Florian Gartner fällt es ja schwer zu entscheiden, wo man anfangen soll. Er hätte eigentlich Rechtsanwalt werden sollen und wurde dann eher durch Zufall Hotelier, und zwar ein recht unkonventioneller Hotelier, würde ich sagen. Florian Gartner liebt Bücher. Er besitzt dann die 10.000 davon, und deshalb hat er kurzerhand auch ein hauseigenes Literaturfestival ins Leben gerufen. Er begeistert sich aber genauso für Kunst, für Design, für Musik, für Mode. Er hilft regelmäßig im Obdachlosenquartier Dormizil und er schreibt Geschichten im Internet. Dort hat Florian Gartner seinen eigenen Blog, wo er sich Flötschmann nennt. Warum? Auch das klären wir gleich. Herr Gartner, darf ich Sie einen bunten Hund nennen?
Unbedingt, also das freut mich. Ich bin ja jemand, der auch gerne die Bühne sucht. Ich bin jemand, der gerne Aufmerksamkeit erregt, und das schmeichelt mir, und da bin ich durchaus empfänglich. Gerne bin ich ein bunter Hund.
Okay, ich habe mir vor diesem Gespräch natürlich Gedanken gemacht, wo ich bei Ihnen anfangen soll. Und ich würde sagen, wir fangen am besten am Anfang an. Sie stammen aus Schlanders und Sie sollten auf Wunsch des Vaters eigentlich Rechtsanwalt werden.
Das ist richtig. Mein Vater war ein sehr guter, sehr bekannter Anwalt und wünschte sich nichts mehr, als dass sein Filius in seine Fußstapfen treten sollte, würde. Ich habe ihm aber da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil mich die Juristerei eigentlich nicht wirklich interessiert hat. Ich habe zunächst das Studium natürlich begonnen und dann auch zu Ende gebracht, aber eigentlich nur aus Gefälligkeit meinen Eltern gegenüber. Freude hat mir die Juristerei keine bereitet, und dementsprechend sitze ich jetzt hier auch im Hotel und habe die Vergangenheit mit der Juristerei ruhen lassen.
Haben Sie noch die Kontrolle über Ihre Daten oder kennt Ihr Chatbot bereits all Ihre Firmengeheimnisse? ConDash ist die sichere KI-Plattform für Unternehmen, entwickelt von Converto Lab, mit konfigurierbaren KI-Agenten, genau abgestimmt auf Ihre Prozesse, EU-gehostet und 100% datenschutzkonform. Infos und Demo lab.converto.eu. Converto, Passion for Technology.
Sie haben ja dann, ich weiß nicht, war es ein Schlupfweg, Sie sind dann in den Journalismus mal zeitweise gegangen.
Das ist richtig. Ich mag Sprache, ich bin interessiert an anderen Menschen, ich tausche mich gerne aus und ich mag Geschichten und ich bin auch ein Stück weit neugierig, und dementsprechend lag der Journalismus schon ein bisschen auch mir nahe, und es war, wie Sie richtig gesagt haben, auch ein bisschen ein Ausweg, um dem vorgezeichneten Weg entfliehen zu können. Ja, und dann habe ich effektiv 1,5 Jahre lang für die Tageszeitung Dolomiten gearbeitet.
Und dann kam die Hochzeitsreise mit Ihrer Frau und eine Blitzidee.
Ja. Der Journalismus hat mir zwar sehr viel Freude bereitet, aber ich bin doch jemand, der sehr gerne sehr eigenständig ist und auch selbstbestimmend. Und dementsprechend lag der Weg in den Tourismus insofern auch nahe, als das Hotel Gartner, wie der Name schon sagt, Familienbesitz war damals etwas in die Jahre gekommen, das Hotel, und es war verpachtet. Und ich habe zu meiner Frau auf der Hochzeitsreise gesagt, komm, lass uns doch aus dem Hotel etwas machen, das es in dieser Form so in Südtirol noch nicht gegeben hat. Etwas, was uns entspricht, wo wir uns auch ein bisschen verwirklichen können, wo wir auch ein bisschen verrückt sein können. Und ja, das haben wir getan.
Und was hat der Vater gesagt?
Nicht nur der Vater, sondern auch die Schwiegereltern, also Vater und Mutter meinerseits, als auch die Eltern meiner Frau, waren entsetzt. Ja. Zwei Akademiker im Gastgewerbe, verschwendete Energie, verschwendetes Studium. Wie kann das sein? Also man war nicht sehr erbaut, was aber vor allen Dingen mir ziemlich wurscht war. Meine Frau ist da immer auch ein bisschen sensibler und manchmal auch ein bisschen angepasster. Ich habe gesagt, das ziehen wir durch, das machen wir. Auch gegen den Widerstand der Eltern, und wir haben es getan.
Also offenbar hat Ihnen dann der Vater das Hotel doch überantwortet. Sie hatten aber keine Ahnung vom Tourismus. Sind Sie also im Grunde einfach so ins Abenteuer rein?
Nein, was wir zunächst gemacht haben, war auch wieder äußerst unkonventionell. Wir haben uns zunächst einmal umgesehen, so nach dem Learning by Doing Prinzip, zuerst mal ein bisschen Praxisnähe suchen und haben uns dementsprechend bei verschiedenen Hotels in Südtirol umgehört, gefragt, habt ihr Interesse, Lust, zwei Menschen aufzunehmen, die zwar keine Ahnung, aber sehr viel Freude und sehr viel Interesse für den neuen Beruf mitbringen. Man hat uns entgeistert zunächst mal angesehen, war irritiert, hat sich wahrscheinlich auch gefragt, ob wir irgendeiner Psychiatrie, irgendeiner Klapse entflohen wären, weil wie sonst könnte es sein, dass zwei Menschen, die ein abgeschlossenes Studium ihr eigen nennen dürfen, plötzlich hergehen und anbieten, irgendwo Teller zu waschen oder Koffer zu tragen. Und wir sind dann, nachdem man in Südtirol kein Einsehen mit uns hatte, sind wir in Kitzbühel gelandet, in einem 5-Sterne-Hotel. Und dort war ein junger Direktor, der fand das originell und witzig, und der hat gesagt, hereinspaziert, probieren wir das aus. Ihr kostet mich nichts, weil wir haben von vornherein gesagt, wir brauchen oder wollen kein Geld, sondern wir wollen Informationen. Und so wurde es gemacht.
Gut, und dann sind Sie zurückgekommen, haben mit dem Hotel angefangen. Das war Mitte der 90er Jahre, also vor 30 Jahren. Wenn man heute durchs Hotel geht, dann stehen an jeder Ecke irgendwelche Kunst- und Designstücke. Sie haben vorhin schon kurz gesagt, wir wollten uns irgendwo verwirklichen. Stand also von vornherein fest, dass dieses Hotel so werden sollte, wie es heute ist?
Eigentlich nicht wirklich, weil wir haben uns als Menschen ja auch verändert und weiterentwickelt. Was immer schon so war, wie Sie es heute hier vorfinden, ist einfach ein bestimmter Grad der Verrücktheit, Verrücktheit im positiven Sinn, auch der Unangepasstheit. Und das hat mit Sicherheit mit meiner Person zu tun. Meine Frau ist da wesentlich rationaler, vielleicht unter Umständen, was diese Form des Lebens anbelangt, auch ein bisschen bodenständiger. Ich mag es einfach, wenn's rock'n'rollt. Und das hat sich im Laufe der Jahre eher verschlechtert als verbessert, wenn man das wertend so sehen möchte. Und dementsprechend ist das Haus eigentlich auch immer origineller, denke ich, geworden und immer mehr auch unterhaltsamer, denke ich. Es ist Unterhaltsamkeit, wie definieren wir sie? In Form von optischen Wahrnehmungen, Kunst, aber auch Musik, Stimmung, die entsteht in einem Haus durch Einrichtung, durch Mode, durch die Personen, die dahinter stehen.
Mittlerweile ist auch eine Ihrer Töchter im Betrieb. Sie führen das Haus also zu dritt. Es hat, glaube ich, 43 Zimmer, wenn ich richtig informiert bin. Haben Sie Sorgen mit dem Mitarbeitermangel, wie so viele?
Ja, Ich glaube, das Problem lässt sich nicht von der Hand weisen. Das Problem haben wir alle. Wir haben natürlich ein Stammmitarbeiter-Team, ja, und das bleibt uns Gott sei Dank immer treu. Und das sind langjährige Leute, die mit uns unseren Weg gehen. Aber natürlich fallen jedes Jahr wieder Leute weg und sie müssen neue Mitarbeiter suchen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das sich nicht nur durch Südtirol, sondern ich denke, durch ganz Europa zieht. Mhm.
Weil Sie sagen, Sie haben so einen Kern an Mitarbeitenden, an Stammmitarbeitenden. Was glauben Sie, macht einen guten Chef aus?
Ein guter Chef geht, und das klingt jetzt gerade auf meine Person bezogen etwas eigenartig, spießig, aber ein guter Chef geht mit gutem Beispiel voran. Ja, ein guter Chef zeigt Wege auf. Ein guter Chef ist derjenige, der den anderen zeigt, wie es geht, aber auch zuhört. Auch jemand ist, der vor allen Dingen in menschlicher Hinsicht auf die Personen Rücksicht nimmt, der Verständnis hat für private Anliegen, der zwischendurch auch mal vielleicht auch etwas härter sein muss, der mal Klartext sprechen muss, auch das gehört dazu. Aber die Menschlichkeit muss immer im Vordergrund stehen und es muss immer ein Wirken zwischen Menschen sein. Ich sage meinen Mitarbeitern auch immer, schaut, meine Rolle im Betrieb ist die des Kapitäns, der dieses Schiff leiten muss. Das ist meine Rolle. Die Rolle des Kochs ist die zu kochen, die Rolle des Service-Mitarbeiter ist die zu servieren, aber im Prinzip sind wir alle Menschen, die hier ein gemeinsames Ziel ansteuern und insofern auch gleich.
Also Menschlichkeit nicht nur im Sinne in Richtung Gäste, sondern auch in Richtung Mitarbeitende.
Unbedingt.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Führungsarbeit und die Arbeit eines Chefs in diesen 30 Jahren, wo Sie das Hotel führen, verändert hat?
Die Werte, glaube ich, die waren von Anfang an die, die wir auch heute verkörpern und die wir auch heute tagtäglich versuchen, in die Tat umzusetzen. Da, glaube ich, hat sich nicht viel verändert. Es sind die Menschen selber, die Einstellung zur Arbeit selber, die sich verändert hat und dementsprechend müssen sie manchmal vielleicht auch anders reagieren. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der viele Jahre da ist, der alles schon kennt, der von dem ich auch weiß, wie er charakterlich funktioniert, unter Anführungsstrichen, dann macht mir das die Führungsarbeit natürlich wesentlich leichter. Wenn ich neue Mitarbeiter bekomme mit dem berüchtigten Work-Life-Balance, dann natürlich muss ich mich auf den Mitarbeiter, der 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage die Woche arbeiten möchte, der ganz andere Präferenzen hat in seinem Leben, als es sich seit das Leben komplett auf das Hotel Gärtner zuschneiden zu lassen, da muss ich mit dem natürlich ein Stück weit auch anders sprechen, auch anders umgehen oder auch versuchen, ihn zu verstehen und mich damit anzufreunden. Das gefällt dem Arbeitgeber nicht immer, aber das ist egal. Wir leben im Jahr 2026 und zurückblicken bringt gar nichts. Wir leben jetzt und heute und ich versuche mich dann auf die Gegebenheiten einzustellen, die heute eben vordergründig da sind.
Weil es ja durchaus legitim ist, eine andere Einstellung zur Arbeit zu haben. Ne?
Definitiv. Das gilt nicht nur für die Arbeit, sondern für vieles im Leben. Andere Meinungen können befruchtend sein, andere Meinungen sind gut und tun uns nicht immer, aber sehr oft auch gut. Ja.
Lassen Sie uns ein bisschen über Südtirols Tourismus sprechen. Weil Sie ja vielleicht ein bisschen ein außergewöhnliches Hotel haben. Finden Sie, Südtirols Tourismus ist zu eintönig, ist zu wenig bunt oder ist Südtirols Tourismus auf der Angebotsseite vielfältig genug?
Ich glaube, dass Südtirol sehr, sehr viel zu bieten hat. Es gibt riesige Hotels, es gibt Wellness-Bunker, es gibt Urlaub am Bauernhof, es gibt kleine Pensionen, es gibt von 2, 3, 4 Sternen bis hin in den absoluten Luxussektor hinein. Es gibt viel. Was ich allerdings schon behaupten würde, ist, dass gerade in meinem Segment sehr viele Hotels sehr, sehr ähnlich sind. Man bemüht sehr oft den gleichen Architekten, die gleichen Einrichter und automatisch ist das Ergebnis dann halt auch ähnlich. Das möchte ich jetzt aber gar nicht wertend sehen, weil das würde ich mir nie erlauben. Ich habe den größten Respekt vor der Arbeit meiner Mitbewerber, meiner Kollegen, aber ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Vielfalt könnte dem Tourismus nicht schaden. Wobei schlussendlich der Gast, der Kunde entscheidet ja. Der Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt ein Angebot haben, das vollkommen auf ein riesen Wellness-Angebot eben ausgerichtet ist. Oder ich möchte was Kleineres haben. Ich möchte etwas haben, wo ich auch vielleicht direkteren Kontakt zu meinem Gastgeber habe. Das entscheidet der Kunde. Und der Erfolg gibt dann dem jeweiligen Unternehmen Recht oder Unrecht.
Und es entscheiden sich ja sehr viele Kunden und Kundinnen für Südtirol. Das hören wir ja immer wieder.
In der Tat.
Bei der Diskussion auch über den Overtourism. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie die Diskussion um den Bettenstopp beobachten und empfinden.
Ich persönlich bin der Meinung, dass Südtirol sich gerade in einer Situation befindet, wo man aufpassen muss. Also man muss aufpassen, vor allen Dingen in der Außendarstellung, wer möchten wir Südtiroler im Tourismus sein, was möchten wir repräsentieren, wie möchten wir uns gerne auch verkaufen, klar. Und vor allen Dingen auch, was ich im Moment für sensibel halte und auch ein Stück weit für gefährlich halte, ist, verlieren wir ein bisschen die Bevölkerung? Ist die Bevölkerung noch mit im Boot, wenn wir touristisch versuchen, das Festland zu erreichen, das erfolgreiche Festland zu erreichen? Das ist im Moment, glaube ich, ein heikles Thema. Ich finde, dass Overtourism ein Thema ist, mit dem Südtirol im Moment sehr großzügig umgeht. Ich finde, es ist genug. Und der Bettenstopp ist, so wie er jetzt gehandhabt wird, eine Mogelpackung. Ich bin der Meinung, die Politiker versuchen es allen recht zu machen. Im Moment, ob das dann zielführend ist, wage ich zu bezweifeln.
Herr Gartner, wir können jetzt auch noch lange über den Tourismus sprechen, aber ich muss mit Ihnen unbedingt über Bücher sprechen. Denn ich habe es vorhin gesagt, Sie besitzen circa 10.000 davon. Sie sagen, Sie lesen circa 100 Bücher im Jahr, wobei ich nicht weiß, wie das gehen soll. Aber was mich interessiert, was lesen Sie am liebsten?
Also, ich bin ja in den letzten beiden Jahren, seit das Literaturfestival ins Leben gerufen worden ist, immer wieder von Journalisten interviewt worden und befragt worden. Und dann kam natürlich auch die Frage, wie viele Bücher im Jahr lesen Sie? Und dann habe ich gesagt, an die 100. Und das logischerweise wird jetzt journalistisch immer wieder aufbearbeitet. Das ist ja klar. Das ist eine Zahl und ein Thema und das kommt gut an. Es ist aber in der Tat so, ich lese wirklich sehr, sehr viel. Ich lese auch nachts sehr viel, weil ich das einfach brauche. Das tut mir gut. Das entspannt mich. Ich brauche auch ein bisschen dieses berühmte literarische Reißen im Kopf. Ich brauche diese Abwechslung und das macht mir sehr viel Freude und ich mag Sprache, wie gesagt, und ich mag Unterhaltung. Und wenn wir, ich denke jetzt gerade spontan drüber nach, wenn wir ein bisschen Revue passieren lassen, wer sich alles mit dem Thema Abwechslung, kurz weg sein, in Gedanken befasst hat. Rilke hat das, fällt mir gerade spontan an, in Bezug auf die Musik gesagt. Wilhelm Hauff hat das gesagt, Kalif Storch, genau, der die Veränderung des Menschen beim Lesen thematisiert hat. Ja, also kurz ein anderer werden. Nicht aus der Lust zu fliehen, sondern vielmehr mit der Freude ganz kurz abzuschalten und Weg zu sein. Und das ist etwas, was ich sehr gerne mag, weil es mich entspannt.
Und Sie lesen also querbeet alles Mögliche?
Ja, ich lese querbeet, wobei natürlich Belletristik im Vordergrund steht, Sachbücher eigentlich seltener, aber ich lese Comics. Ich lese, wie gesagt, viele Romane. Ich bin eigentlich immer am Puls der Zeit, was Neuerscheinungen in der Literatur anbelangt, und bin da total in meinem Element. Ich wollte ja ursprünglich immer Germanistik, Journalistik studieren. Das war nicht gerne gesehen bei mir zu Hause, aber das wäre, glaube ich, schon mein Weg gewesen, weil ich mich einfach gerne mit Literatur beschäftige.
Immer Papier oder auch digital?
Immer Papier. Haptisch, der Geruch, das Angreifen, immer Papier.
Und jetzt vielleicht ein bisschen eine philosophische Frage. Haben Bücher und Gäste etwas gemeinsam?
Manche Gäste können durchaus Philosophie ins Haus bringen. Ja? Also im Austausch mit den Gästen durchaus. Ich bin ja sowieso jemand, der es langweilt mich relativ schnell, mit Gästen über das Wetter, über hatten Sie eine gute Anreise, was machen Sie heute, wie wird Ihr Tag aussehen. Das sind Standards, mit denen ich eigentlich relativ wenig anfangen kann. Dann rede ich lieber mit den Leuten, und das passiert nolens volens automatisch, wenn die Leute auf die Bücher im Haus blicken. Dann kommt immer die Frage, warum und wieso und was, und dann entstehen Bindungen, dann stehen Momente des Austauschs, und automatisch wird es dann auch philosophisch.
Mhm. Wir müssen natürlich über das Literaturfestival auch sprechen, das heuer zum dritten Mal in Ihrem Haus stattfindet und das sich sehr schnell etabliert hat. Ich vermute mal, das ist sehr viel Arbeit, aber die Arbeit fühlt sich nicht als Arbeit an.
Das ist so. Das Literaturfestival, wie Sie richtig sagen, ist heuer das dritte Mal hier im Hotel Gärtner, und wir haben großartige Gäste wieder hier bei uns, die hier lesen werden. Sie zu gewinnen ist nicht immer einfach, und mit Künstlern umzugehen ist auch immer so eine Sache für sich. Manche sind kapriziös, manche sind auch schwierig in der Umsetzung, vor allem in der Organisation eines Festivals. Da braucht es dann 10 Telefonate, wo eines hätte genügen können. Dann muss man nachhaken, muss man nachfragen, und da steckt viel Arbeit dahinter. Im Prinzip ist es so, dass mit Ende eines Festivals schon die Organisation für das nächste beginnt, weil es kommen natürlich auch Absagen. Man wird manchmal auch auf die lange Bank geschoben, und ja, ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich sage es Ihnen in einem Monat, ich sage es in 3 Monaten, und das macht es für den Organisator nicht wirklich leichter. Aber es macht mir einen Heidenspaß.
Das hört man auch heraus. Ja. Sie lieben Bücher, Sie begeistern sich aber genauso für Kunst, für Mode, für Design, für Musik. Sie geben ja hier im Hotel manchmal den DJ. Da stelle ich mir die Frage, haben Sie als Hotelier vielleicht doch Beruf verfehlt?
Je nachdem, wie man die Kategorie des oder die Berufskategorie des Hoteliers betrachtet, wenn man davon ausgeht, dass ein Hotelier jemand sein kann, der ganz vieles in sich vereint, und ich denke, das ist so, dann nicht. Ansonsten vielleicht ja. Aber in meinem Fall, ich kann mich hier in diesem Haus verwirklichen. Ich habe es eingangs von diesem Gespräch schon gesagt, ich mag die Bühne, ich mag es auch gerne im Mittelpunkt zu stehen, das gebe ich unumwunden zu. Und dementsprechend natürlich kann ich hier vieles tun von dem, was mich interessiert, und ich kann es anderen Menschen näher bringen, sofern sie das möchten, sofern sie sich darauf einlassen möchten. Ansonsten können sie logischerweise auch Nein sagen, das ist ja klar. Aber ich kann im Hotel vieles machen, was mich widerspiegelt und was uns als Familie widerspiegelt. Und dementsprechend würde ich sagen, dass ich im Hotel hier schon ein bisschen auch meine Bestimmung gefunden habe.
Also Sie machen auf mich auch einen ziemlich zufriedenen, glücklichen Eindruck.
Effektiv, ich bin ein glücklicher Mensch, durch und durch.
Dormizil. Sie machen Frühstücksdienste im Obdachlosenheim Dormizil in Bozen. Warum?
Und jetzt knüpfe ich sofort an den letzten Satz an, den ich gerade getätigt habe. Ich bin ein glücklicher Mensch. Nicht alle Menschen sind glücklich. Nicht alle Menschen haben das Glück gehabt, im Leben das zu kriegen, was sie sich vorgestellt haben. Schicksale, Missstände, wie auch immer. Und ich, es klingt jetzt natürlich banal, wenn ich sage, man möchte was zurückgeben im Leben, das hört man so oft, das ist auch ein Stück weit auch verbraucht, diese Aussage, aber in der Tat empfinde ich das so für mich und in meinem Leben, dass nicht alles selbstverständlich ist. Und wenn man das Glück hat, im Wohlstand sein zu dürfen, und das haben wir doch in Südtirol größtenteils, ja, dann darf man aber auch nicht die Menschen aus den Augen verlieren, denen es anders ergangen ist. Und dementsprechend bereitet es mir eine Riesenfreude, dort in kleinem Umfang, weil es gibt ganz andere Kollegen, die viel, viel, viel mehr Zeit dafür aufwenden. Aber im Kleinen kann ich auch was beitragen. Und mit dem Literaturfestival kann ich auch ein Stück weit Aufmerksamkeit erregen für dieses Problem. Und das Domizil ist mir eine Herzensangelegenheit und dementsprechend für mich wichtig. Und ja, und ich gehe der Arbeit dort sehr gerne nach.
Viele Menschen, die sich so ehrenamtlich und sozial betätigen, sagen, das gibt mir etwas zurück. Vermutlich werden Sie mir das auch sagen. Was gibt Ihnen das?
Es gibt mir Bodenhaftung. Es gibt mir ganz viel Menschlichkeit. Es gibt mir auch das Wissen, wie schnell Dinge sich verändern können und wie dankbar man deshalb dafür sein sollte, für das, was man hat. Und es gibt mir vor allen Dingen auch immer wieder aufs Neue, wobei mir das grundsätzlich schon mal nicht fehlt, aber es gibt mir vor allen Dingen auch das Wissen, wie wichtig Respekt für andere Menschen ist. Es ist immer wichtig, Respekt für andere Menschen zu empfinden, unabhängig davon, wer sie sind, woher sie kommen und was sie haben. Und der Austausch mit solchen Menschen, die kleinen Gespräche, die auch beim Dienst im Domizil stattfinden, die erden einen und die heben einen, glaube ich, auch menschlich nochmal auf eine andere Ebene.
Herr Gartner, es ist zwar schade, aber die Zeit geht so langsam zu Ende. Wir müssen zum Schluss kommen. Eines müssen wir noch klären, was ich am Anfang gesagt habe. Sie schreiben Geschichten im Internet, Sie haben einen eigenen Blog und dort heißen Sie sich Flötschmann. Ist das Ihr Künstlername? Woher kommt das?
Das kommt daher, also mein Name ist der Florian und zu Schulzeiten, damals war ich 14 Jahre alt und bin von Schlanders nach Bozen gekommen ins Franziskaner-Gymnasium und habe mich dort in eine leere Schulbank gesetzt und kurz vor Unterrichtsbeginn kam dann ein neuer Kamerad, ein neuer Kollege, eine mir unbekannte Person in die Klasse, setzte sich neben mich und das war da Senator Dieter Steger und er hat mich nach meinem Namen gefragt und ich habe ihm den Namen genannt und er hat gesagt, nein, für mich bist du der Flötsch. Das war so der Auftakt in meine Schulzeit bei den Franziskanern und dieser Spitzname ist mir geblieben. Und alle nennen mich Flötsch, alle oder viele kennen mich unter diesem Spitznamen. Und wie ich dann den Blog ins Leben gerufen habe, der ja nicht allzu ernst zu nehmen ist, das ist Satire, das ist Unterhaltung, das ist einfach Vergnügen, habe ich das einfach zum Flötschmann gemacht, so nach dem Strickmuster Superman, Batman, Flötschmann. Ja, das ist ein bisschen Hybris, ja, braucht es auch ein bisschen nicht allzu ernst zu nehmende Hybris, Unterhaltung, Entertainment, Hotelier sein. Aber auch Flötsch sein heißt auch Entertainment machen. Und das ist ein Stück weit auch die Überschrift über mein Leben.
Also liebe Grüße von hier aus an den SVP-Obmann und Senator Dieter Steger.
Die Grüße übermittle ich gerne, ja.
Es ist in unserem Podcast üblich, Herr Gartner, dass wir zum Ende drei Fragen stellen, mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Meine erste Frage wäre, Ihr Beruf ist es ja, Urlaubserlebnisse zu geben, aber wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht?
Effektiv komme ich erst seit kurzem, oder bin ich erst vor kurzem von einem ganz ungewöhnlichen Trip zurückgekehrt. Ich war mit meiner Frau gemeinsam in Lissabon und zwar mit dem Auto. Wir sind von hier über die französische Küste, spanische Küste, Algarve bis nach Lissabon und dann retour gefahren, haben 6200 Kilometer zurückgelegt mit dem Auto, weil wir dieses Jack Kerouac-mäßige On the Road sein sehr mögen, Musik hören, plaudern, Podcast hören im Auto unter Umständen auch. Einfach nicht wissen, wo wir am Abend übernachten, wo wir am nächsten Tag sein mögen. Und dementsprechend war das eine tolle Reise. Wir waren 3 Wochen unterwegs und ich mag immer mehr Reisen, wo ich ungebunden bin, wo ich nicht an Flugzeiten mich orientieren muss, sondern einfach frei, wild und ungebunden sein darf.
Schöne Antwort, bisschen länger als kurz, aber das ist egal.
Ich kann so schwer kurz.
Meine zweite Frage, was war der beste Ratschlag, den Sie bekommen haben?
Die besten Ratschläge bekomme ich immer von meiner Frau. Ich bin sonst nicht jemand, der so gern Ratschläge entgegennimmt. Das muss ich zugeben. Aber meine Frau ist ein wunderbarer Ratgeber, weil, wie bereits mehrfach in diesem Podcast erwähnt, bin ich als Mensch jemand, der gern dynamisch, energiegeladen und manchmal auch ganz schnell geradeaus unterwegs ist. Und dann holt mich meine Frau auf den Boden zurück und sagt, beruhig dich mal, bleib cool, denk nach. Meine Frau ist der rationale Teil in der Familie und dementsprechend lautet ihr Ratschlag, beruhig dich.
Meine Frage 3 und zugleich die letzte Frage. Wenn Sie ein Buch wären, von was würde es handeln?
Dieses Buch würde ganz sicher von Rock'n'Roll handeln. Ja, ich mag es, wenn's rockt.
Schönes Schlusswort, Herr Gartner. Ich danke Ihnen für das Gespräch, für die Einblicke in Ihr Schaffen und auch in Ihr Denken. Es hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben und ich hoffe, ich kann den Zuhörern ein bisschen Spaß vermitteln, ein bisschen Freude am Leben und vielen Dank.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in 2 Wochen. Bis dahin gibt es jeden Freitag eine neue SWZ und online gibt es uns auf SWZ.it natürlich auch mit täglich neuen News. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.